Radio Sai, Deutschland.
Sai Ram und herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Eva Linz hat gemeinsam mit der Gruppe Tölzer Land in einem Studienkreis das Thema Hingabe in den verschiedenen Religionen erarbeitet. Darum soll es uns heute gehen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Eva, ich kann mir vorstellen, dass unsere eine Stunde Radio Sai nicht ausreichen wird, dieses Thema auch nur einigermaßen erschöpfend zu dokumentieren, sodass wir uns sicher auf einige wenige Punkte beschränken müssen. Zuerst einmal die Frage von mir, welche Religion habt ihr in euren Studienkreis mit einbezogen?
Es sind die bekannten Weltreligionen, die im Sarvadharma-Symbol dargestellt sind, inbegriffen des Judentums. Das Thema Hingabe umfasst alle Zeitalter, alle Religionen, alle Traditionen und man könnte ja Bibliotheken damit füllen. Also es können nur Betrachtungsformen sein.
Das kann ich mir vorstellen, denn die Hingabe an eine höhere Macht ist hier ein Urphänomen der Menschheit.
Ja, der Mensch sah in früheren Zeiten diese Macht vorwiegend in den Naturgewalten, in der Sonne, in der Pflanzenwelt, im Regen. Er betete den Regengott an, er bat um Regen für die Natur. Teils sah er diese Macht gütig und teils als zürnende Macht, welche Unheil bringt, wenn er ihr Missfallen erregt und sich ihr nicht unterwirft. Und von einem liebenden Gott, von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, wie wir sie heute kennen dürfen, wusste der Mensch teilweise damals noch nichts, denn seine Hingabe war damals von Angst bestimmt, vom Bestreben, diese Macht zu besänftigen und ihr Wohlwollen auf sich zu ziehen. Und dies ist Hingabe in einer nach unserem heutigen Verständnis negativ geprägten Form. Es gab natürlich Unterschiede, zum Beispiel, mir fallen gerade ein, einige Indianerstämme, vor allem auf dem nordamerikanischen Kontinent, die diese Macht als gütig und weise betrachteten und sie als den großen Geist bezeichneten. Und sie traten in einen inneren Dialog mit der Macht, was wir heute als Gebet bezeichnen würden. Sie sahen diese Macht, diesen großen, gütigen Geist in einem umfassenden Verständnis in der Natur, in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt. Er war für sie dort allgegenwärtig und dort achteten und verehrten sie ihn. Und es ist ja eigentlich eine Parallele zu unserem Verständnis der Allgegenwart Gottes. Wir alle sind ja auf dem Weg zu dem einen Ziel, zu Gott. Wenn wir uns bemühen, die Gemeinsamkeiten in den einzelnen Religionen oder Traditionen zu sehen, können wir nicht umhin zu erkennen, wie nahe wir einander wirklich sind. Und mir persönlich ist es ein besonderes Anliegen, nach den Gemeinsamkeiten zu suchen und nicht nach den Unterschieden. Meinem Empfinden nach liegt der Kern der Hingabe in jedem Herzen, und zwar als die Sehnsucht, zurückzukehren zur ewigen Heimat, zu Gott. Und aus dieser Sehnsucht wird die Hingabe geboren. Sai Baba sagt ja auch, zuerst empfindet der Mensch Liebe zu Gott. Die wachsende Liebe zu Gott wird zur Sehnsucht. Und aus der Sehnsucht wird schließlich die Hingabe geboren. Die Wege mögen sich unterscheiden, doch alle werden von der einen Essenz gespeist. Und in diesem Bewusstsein zu leben und zu handeln, ist Hingabe. Sai Baba sagt auch, Gott ist allmächtig, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist allwissend. Verehre ihn, liebe ihn, solange Atem in dir ist, solange du bei Bewusstsein bist. Habe keinen anderen Gedanken als Gott, kein anderes Ziel als Gottes Gebot, das heißt Gottes Willen, zu erkennen und keine andere Aktivität als dieses sein Gebot in Handeln umzusetzen. Das ist es, was mit vollkommener Hingabe gemeint ist. Gib dich ganz ihm hin. Sai Baba sagt aber auch, und das war eins der Schlüsselerlebnisse, er sagte, selbst eure Hingabe hängt von der Gnade Gottes ab. Wir bedürfen zu allem Gottes Gnade. Und das war mir nie bewusst gewesen. Und Gott wartet ja nur, dass wir ihn anrufen, dass wir uns an ihn wenden. Und Baba sagt ja auch, wenn er einen Schritt tut, komme ich 100 auf euch zugerannt. Und da würde ich gerne eben in diesem Zusammenhang auch einen Text erwähnen, der, glaube ich, da ganz gut hineinpasst, weil Sai Baba auch sagt, im Zustand der Hingabe ist es das natürliche Bedürfnis des Menschen, Gott zu dienen. Gott ist der Herr und ich diene ihm. Doch diese Vorstellung ist immer noch von Ego geprägt. In Wirklichkeit gibt es niemanden, der dient und niemanden, der den Dienst entgegennimmt. Denn alles ist eins. Diese Erkenntnis bzw. innere Haltung ist Grundvoraussetzung für die Entfaltung wahrer Hingabe. Und hier denke ich auch an diesem Zusammenhang an einen großen indischen Heiligen und Philosophen, Shankaracharya. Er dürfte vielen Hörern bekannt sein. Er war ein Hauptvertreter oder der Hauptvertreter des Advaita Vedanta, der Nicht-Dualität, der Nicht-Zweiheit. Und Advaita Vedanta bezeichnet einen Bewusstseinszustand, in dem die Welt unmittelbar als Gott erfahren wird. Und wenn ein Mensch in diesem Bewusstsein lebt oder verankert ist, dann kann er sich gar nicht als Handelnden sehen und auch nicht die Früchte des Handelns beanspruchen, denn dann ist er sich ja dessen bewusst, dass Gott der Handelnde ist. Shankaracharya lebte von 788 bis 820. Und hier möchte ich gerne noch anfügen, auch Worte von Sai Baba. Er sagt, vollkommene Hingabe ist, wenn der Handelnde, die Handlung und das Objekt alle als Gott erkannt werden. Diese Erkenntnis entspringt ganz natürlich am Herzen, das von Liebe zu Gott erfüllt ist. Gott ist wie eine Quelle frischen und köstlichen Wassers im Herzen. Das beste Instrument, um einen Brunnen in jene unerschöpfliche Quelle zu graben und sie kosten, ist Namasmarana, die Wiederholung des Namens Gottes. Eventuell mit Hilfe einer Japamala, das ist eine Art Rosenkranz, also eine Parallele zum Christentum, aber auch zum Islam. Und im Islam wird diese spirituelle Übung als Dhikr bezeichnet. Dhikr, die wiederholte Anrufung und Lobpreisung Allahs. Zum Beispiel Allahu Akbar. Gott ist groß, Allah ist groß. und ist sehr stark vertreten, auch im Sufismus. Doch dazu kommen wir später noch. Im Christentum haben wir das Herzensgebet, zum Beispiel gelobt sei Jesus Christus oder Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Mit der Mantrenrezitation verhält es sich ähnlich. Es gibt Mantren, denen eine besonders hohe Kraft zugeschrieben wird, zum Beispiel dem Gayatri-Mantra, welches sich unmittelbar an das Licht wendet. Der Grund liegt darin, dass solche Mantren oder speziell dieses Mantra über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende hinweg von Millionen Menschen rezitiert wurden, wodurch sich ein sogenannter riesiger Energiepool gebildet hat. Der Betende bzw. Rezitierende empfängt nicht nur Energie aus diesem Pool, sondern er speist durch seine Rezitation gleichzeitig diesen Pool durch das eigenen Worte. Und man könnte dies eigentlich als einen geschlossenen Kreislauf bezeichnen. Diesen Abschnitt möchte ich gerne schließen noch mit Worten von Sai Baba. Und das war dies ein Zitat, das erste, das ich vor vielen Jahren hörte. Und es ist etwas ganz Starkes in mir passiert. Und ich dachte, ja, das ist es. Ich bin angekommen. Sai Baba sagt, es gibt nur eine Religion, die Religion der Liebe. Es gibt nur eine Kaste, die Kaste der Menschheit. Es gibt nur eine Sprache, die Sprache des Herzens. Es gibt nur einen Gott, er ist allgegenwärtig. Ich habe festgestellt, dass im Gegensatz zum Deutschen das Englische präziser ist und in seinen diversen Formulierungen die feinen Nuancen der Hingabe klarer herausstellt. Und zwar unterscheidet die englische Sprache zwischen Dedication, Hingabe im Sinne von Widmung, Weihung, dann Devotion, Hingabe, innige Hinwendung zu Gott, und als letzte höchste Stufe Surrender, die totale rückhaltlose Hingabe, ohne Wenn und Aber, und ist gleichbedeutend mit den Worten Herr, dein Wille geschehe. Ich möchte kurz eingehen auf die drei Begriffe. Dedication wird sehr viel auch im weltlichen Sinn geweiht, also sich einem Text widmen, sich einer Musik widmen, aber Baba sagt auch, widme all dein Tun, widme alles, was du hast, Fähigkeiten, Intellekt und Besitz dem Dienste Gottes, denn dann wird dein Ego ausgelöscht. Als Steigerung, als nächster Schritt haben wir Devotion. Swami sagt hierzu, Devotion ist jener freie Fluss der Liebe hin zu Gott. Devotion ist wie Feuer. Feuer kann sogar Eisen zum Schmelzen bringen. In diesem Stadium sind wir uns bewusst, dass nicht wir die Handelnden sind, sondern dass Gott der einzige Handelnde ist. Wenn alle Handlungen als von Gott ausgeführt werden, sind sie nicht von Egoismus oder der Vorstellung von Ich und Mein getrübt. Für diese Form der Hingabe sind zwei Dinge notwendig: Glaube und Erfahrung. Der letzte höchste Schritt ist im Englischen Surrender, bedingungslose Hingabe, sich Gott vollkommen überantworten. Auch Anil Kumar sagt in einer Sonntagslecture einmal, das wahre Gebet lautet, Herr, dein Wille geschehe. Gebet und Hingabe werden eins. Vollkommene Hingabe ist die Identifikation mit dem Göttlichen, aufgehen in seinem Willen und verschmelzen mit seiner Liebe. Swami sagt auch, Hingabe ist, alle Gedanken, Worte und Taten Gott hinzugeben und dabei nicht nach deren Früchten zu trachten. Handlungen, die in dieser Haltung ausgeführt werden, indem jegliches Streben nach deren Früchten im Augenblick der Handlung abwesend ist, sind frei von Karma und werden nicht Kamakarma genannt. Dies ist die höchste Stufe von Karma. Und hier wird der Weg frei zu Moksha, das heißt der Befreiung aus dem Kreislauf von Geburt und Tod. Hingabe heißt, dass es in Wahrheit niemanden gibt, der sich hingibt, dass es nichts gibt, das hingegeben wird und dass da niemand ist, der die Hingabe annimmt, weil alles Gott ist. Totale Hingabe an Gott und an das Leben bedeutet Abwesenheit der Dualität und ist Einssein mit dem Wesen Gottes, also Advaita. Aber dieses Stadium liegt jenseits des menschlichen Willens, womit Sai Baba darauf hinweist, dass wir zu allem Gottes Gnade bedürfen. Im Tagesspruch vom 13. April 2002 heißt es, Bhakti, Hingabe, ist wie ein König, welcher zwei Gehilfen hat, nämlich Weisheit und Loslösung. Hingabe muss auf der Grundlage von Weisheit errichtet werden und dann als Loslösung von den Bindungen an die Welt erblühen. Hingabe erzeugt Barmherzigkeit, genannt Daya, Loslösung, genannt Vairagya, und beinhaltet Selbstkontrolle, genannt Dharma. Die Bhagavad Gita sagt, dass Vairagya das wesentliche Kriterium für die Verwirklichung ist. Letztlich führt uns Jnana, die Weisheit, entlang des Pfades der göttlichen Ordnung, Dharma, in Form von rechtem Handeln. Hier möchte ich gerne anmerken, Dharma entspricht den 10 Geboten des Christentums und auch den Leitlinien in anderen Religionen. Wenn es Unterschiede gibt, dann nur in der Ausdrucksform, aber in ihrer Essenz sind sie gleich. God is love, just love, real love, pure. God is love, just love, real love, pure. Im Hinduismus nimmt die Hingabe eine zentrale Stellung ein. Sich Gottes Willen völlig hinzugeben, bedeutet gleichzeitig auch, unter seiner Obhut und Führung zu stehen, sodass sein Wille sich in und durch uns erfüllen kann. Und für mich persönlich ist es ja so, ich will nicht behaupten, dass das jetzt richtig ist, aber ich empfinde es so, dass es nicht ganz richtig ist, wenn wir von Selbstverwirklichung sprechen, sondern vielmehr ist es so, dass Gott sich in uns und durch uns verwirklichen möchte. Wunderbar sind auch in diesem Zusammenhang die Worte Lord Krishnas in der Bhagavad Gita im 12. Kapitel. Es ist dies das Kapitel über Bhakti-Yoga, den Yoga der Hingabe. Er sagt, wer ständig an mich denkt, ist mir sehr lieb. Behalte mich darum stets in Erinnerung. Gib mir deine Gedanken und deinen Willen. Überlasse alles mir, dann wirst du mich gewiss erreichen. Das ist eine wunderbare Zusicherung an die Menschen. Im Hinduismus haben wir etwas, das als Madhura Bhakti bezeichnet wird, das der Madhura Aspekt der Hingabe. Es ist dies die Erfahrung der Süße und Glückseligkeit der Hingabe. Es ist der höchste Aspekt, die höchste Stufe der Hingabe. Als Beispiel werden die Gopis und Gopas, die Kuhhirten und Kuhhirtinnen genannt, die Gefährten Lord Krishnas. Ihre Hingabe war vollkommen rein und ungetrübt. Eine Hingabe in der Erfahrung der Verschmelzung mit Gott, Madhura Bhakti. Die Totalität der Hingabe ist auch Gottes Purna-Aspekt, sein Aspekt der Fülle. Sein Aspekt von Prema, der Liebe. die bedingungslos ist. Und diese Fülle der Liebe wird in Madhura Bhakti erfahren, also auf dieser höchsten Stufe der Verschmelzung mit Gott. Da werde ich später noch zu einem Gedicht kommen von Mirabai, einer großen heiligen Dichterin, aber das würde ich gerne für den Schluss aufbewahren.
Ich hätte noch mal eine Frage. Das Wort Purna kam mir gerade dran vor. Baba wird ja als Purna-Avatar bezeichnet.
Ja, Purna ist die Fülle. Und Purna-Avatar, Baba ist ausgestattet mit der Fülle der göttlichen Macht. Und das ist eben, was Purna-Avatar bedeutet. Wenn wir einen Blick auf die abendländische, christlich geprägte Welt werfen, finden wir ein Reichtum an Ausdrucksformen der Hingabe in der Kunst, allen voran in der Malerei. In unserem europäischen Kulturkreis ist die Hingabe ein beliebtes Thema der Malerei, besonders circa ab dem 14., 15. Jahrhundert, sehr stark vertreten in der spanischen und italienischen Malerei, doch auch in der deutschen und in der holländischen und flämischen Malerei. Und zwar das Thema der Hingabe ist zumeist ausgedrückt im Thema Jesuskind und Mutter Maria, das sich mit der liebenden Hingabe Mariens an ihren Sohn Jesus befasst. Dagegen drücken Bilder des Gekreuzigten in erster Linie den Aspekt des Schmerzes und der Trauer aus, aber gleichzeitig auch der Hingabe in letzter Konsequenz von Maria unter dem Kreuz ihres Sohnes Jesus, in der Akzeptanz des göttlichen Willens.
Da hat sich doch Jesus auch Gottes Willen hingegeben.
Ja, ja. Nicht minder sind die Jesu Worte am Ölberg, bevor er an die römischen Schergen ausgeliefert wurde, Ausdruck rückhaltloser Hingabe an den Willen Gottes. Denn er sagt ja, mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dieser Text ist aus der Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift.
Wie ist es denn eigentlich im Judentum?
Im Judentum finden wir den Ausdruck der Hingabe an den formlosen Gott, sowohl in Texten wie auch in Gebeten und in Liedern. Und dabei schwingt hier fast immer die Sehnsucht nach Frieden, nach Brüderlichkeit und Heimat mit, denn seit urlangen Zeiten wanderten die Juden ruhelos und verfolgt durch die Welt. Ihre Sehnsucht nach Gott und ihre Hingabe an Gott sind weitgehend durchdrungen von der Bitte um Frieden, Heilung und Einheit. Es gibt im Judentum den Begriff Kavana, was so viel bedeutet wie Hingabe, und zwar in Bezug auf die Andacht eines Juden beim Erfüllen der Mitzvot. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Mitzvot und im Gebet. Mit Mitzvot werden die Pflichten eines Juden gekennzeichnet, welche nach jüdischem Verständnis von Gott selbst auferlegt worden sind. God is love, just love, real. God is love, just love, real love,
pure. Eva, kannst du jetzt was zum Buddhismus sagen?
Ja, also auch im Buddhismus finden wir den Begriff der Hingabe nicht so, wie wir ihn kennen. Denn das zentrale Anliegen des Buddhismus ist die Gewaltlosigkeit allem Leben gegenüber und die Befreiung aus Leid und Schmerz. Der Buddhismus sucht in erster Linie den Weg aufzuzeigen, um Leid zu überwinden und Befreiung aus dem Kreislauf von Geburt und Tod zu erlangen. Auch personifiziert der Buddhismus nicht das Göttliche, sondern er umfasst in seiner Form der Hingabe die gesamte Schöpfung. Er wendet sich damit aber unmittelbar an das höchste Prinzip, das die gesamte Schöpfung hervorgebracht hat und durchdringt, was aber letztlich Gott ist. Da im Buddhismus die Gewaltlosigkeit der fünfte der menschlichen Werte, ich werde sie kurz aufzählen, die Wahrheit, rechtes Handeln, Friede, Liebe und Gewaltlosigkeit, also die Gewaltlosigkeit an höchster Stelle steht, hebt dieser in der Lehre des Buddhismus das Bewusstsein der Einheit allen Lebens hervor und erfordert zur Achtung vor dem Leben allgemein und insbesondere allen Lebewesen gegenüber auf, was jedoch auch nichts anderes ist als die Hingabe an Gott. Denn es ist ja Gott, der in allen Lebewesen wohnt und atmet. Aufforderungen im Buddhismus zum Beispiel: berühre wie die Mutter der Welt jedes Lebewesen als dein geliebtes Kind. Oder wir sind nicht unabhängige Einzelne, sondern voneinander abhängige Viele. Oder wir tauschen den Atem mit den Regenwäldern. Wir trinken aus den Ozeanen. Sie sind ein Bestandteil unseres eigenen Lebens. Diese Worte sind nicht nur Ausdruck tiefer Verehrung und Achtung, sondern Zeugen von allumfassender Hingabe. Die Lehre des Buddhismus ist eine holistische Lehre von Liebe und Hingabe an das höchste Prinzip. Und aus dieser Sicht folgt der Buddhismus einem hohen Ideal von Ethik und Moral, welche beide einen wesentlichen Bestandteil der Hingabe bilden. Denn Hingabe bekommt dann eine Bedeutung, wenn sie konkret gelebt wird.
In dem Samvadharma-Zeichen von Baba gibt es doch auch dieses Feuersymbol. Das hat mit Zarathustra zu tun. Erzähl doch mal dazu was, bitte.
Das ist das Symbol der Parsen, weil ihnen das Feuer heilig ist. Kommen wir gleich dazu. Ich möchte nur kurz gerne eine kleine Einführung sagen. Im Glauben der Parsen, das sind die Anhänger des Zarathustra, griechisch Zoroaster. Er lebte um 600 vor Christus. Auch dem Parsen ist die Schöpfung heilig und wird in Form der fünf Elemente verehrt, allen voran im Feuer, dem Symbol des Lichts, dem Symbol des Ursprungs und der Kraft, die alles durchdringt. Denn, der Parse sagt, Ahura Mazda, der weise Herr, erschuf die Welt. Und es ist das Licht, welches über die Dunkelheit siegt. Durch ihre Verehrung der Elemente und damit der Schöpfung des Allerhöchsten praktizieren auch sie Hingabe in einer allumfassenden Form, wobei gerade in ihrer Verehrung des Feuers eine unmittelbare Hinwendung zum Licht des Göttlichen zu sehen ist. Im Islam bildet die Hingabe an Gott das zentrale Thema. Denn das Wort Islam bezeichnet einen Menschen, der sich Gott vollkommen hingegeben hat, vergleichbar dem englischen Wort Surrender, höchste Stufe der Hingabe. Folglich ist der Islam ein Begriff, der keine bestimmte Religion bezeichnet, sondern einen Zustand des Geistes, die völlige Hingabe an den Willen Gottes. Daher verstand sich der Prophet auch nicht als ein Begründer einer neuen Religion, sondern als jemand, der die fundamentalen Prinzipien von Hingabe, die seit undenklichen Zeiten existieren, wiederbelebt und die auch in der Tat auch die Essenz aller Prinzipien aller großen Religionen sind. Das Wort Islam wird von dem arabischen Wort oder Verbum Aslama abgeleitet, was so viel bedeutet wie sich hingeben. Der Islam sagt, ein Muslim ist ein Mensch, der seinen Geist Gott völlig hingegeben hat. Jeder, der diesen Zustand des Aufgehens in Gott erlangen konnte, ist ein Muslim, ungeachtet seines Glaubensbekenntnisses, seines Landes, seiner Kaste oder seiner Hautfarbe. Weiter sagt der Islam, die wahre Essenz der Hingabe besteht darin, die irrtümliche Vorstellung loszulassen, es würde einem irgendetwas gehören. Es ist das kleine Ich, also der Egoismus, das kleine Ich, das für diesen falschen Anspruch verantwortlich ist. Wenn es gelingt, die Vorstellung von mein und dein zu zerstören, welche gemäß dem Koran Götter von Gott trennt, spürt man die uranfängliche Einheit mit dem einen. Es ist dies eine Art Tod, der Tod des Egos, der im Islam als Fana, die Auslöschung, bekannt ist. Just love, real love, pure love. God is love, just love, real love, pure love.
Wie ist es im Sufismus, dem mystischen Zweig des Islam?
Hier bildet die Hingabe nicht nur den Mittelpunkt allen spirituellen Strebens, sondern verschmilzt in der Innigkeit ihres Ausdrucks auch mit der Liebe. Das heißt, begrifflich verliert sie ihre Identität und wird eins mit der Liebe. Wir finden reichlich Material in der Sufi-Literatur, im Besonderen in den Versen des großen Sufi-Dichters und Mystikers Jalaluddin Rumi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Im 13. Jahrhundert lebte er und wirkte er. Und hier nur ein kleiner Auszug aus einem seiner Gedichte. Ich neige mich vor dir, denn der Staub von deinen Füßen ist auf meinem Haupt die Krone. Und wenn ich zu dir gehe, ist jeder Schritt ein Segen.
Nennen die Sufis sich nicht auch die Liebenden Gottes?
Ja, doch. Ihr Weg ist ein Weg der Liebe, und in dieser Liebe ein Weg der vollkommenen Hingabe an Gott. Die folgenden Zahlen zeugen von der innigen Hingabe des Liebenden an den Geliebten, an Gott, aber auch an die ebenso innige Hingabe des Geliebten an den Liebenden, den Menschen. Gott antwortet auf reine, selbstlose Hingabe, denn auch Gott sehnt sich nach uns. Gott gibt sich dem Gottliebenden hin, in dem Maße, wie sich jener ihm zuwendet. Es ist eine Illusion zu denken, nur wir würden uns Gott hingeben. Gott gibt sich in Wirklichkeit um ein Vielfaches mehr an die ihn Liebenden hin. Ich möchte hierzu gerne einige Worte vortragen aus dem Buch Transformation des Herzens von Yulin Won Lee, über die reine Liebe und Hingabe Gottes an die ihn Liebenden. Er schreibt, es gibt Lichter, die aufsteigen und Lichter, die hinabsteigen. Die aufsteigenden Lichter sind die Lichter des Herzens, die hinabsteigenden Lichter die des Throns. Das niedere Selbst, das Ego, ist der Schleier zwischen Thron und Herz. Ist dieser Schleier gefallen, und öffnet sich ein Tor im Herzen, so strebt Gleiches zu Gleichem, Licht steigt auf zu Licht und Licht steigt nieder zu Licht und es ist Licht über Licht. Diese Stelle ist aus dem Koran 24, 35. Jedes Mal, wenn das Herz sich nach dem Thron sehnt, sehnt sich der Thron nach dem Herzen, so treffen sie sich. Jedes Mal, wenn ein Licht von dir aufsteigt, kommt ein Licht zu dir herab. Und jedes Mal, wenn eine Flamme von dir aufsteigt, kommt eine ebensolche Flamme zu dir herab. Haben sie die gleiche Kraft, treffen sie sich auf halbem Weg. Ist aber die Substanz des Lichts in dir gewachsen, wird sie in Verbindung mit dem, was im Himmel von gleicher Art ist, zu einem Ganzen. Dann ist es die Substanz des Lichts im Himmel, die sich nach dir sehnt und von deinem Licht angezogen wird. Und sie steigt zu dir hinunter. Dies ist das Geheimnis der mystischen Reise. Er sehnt sich nach uns und so sehnen wir uns nach ihm. Er ruft uns zu sich, und durch ihn wird in uns der Ruf des Herzens, das Heimweh der Seele wach. Unsere Sehnsucht erhebt sich zu ihm und begegnet seiner Sehnsucht. Wenn du einen kleinen Schritt in seine Richtung machst, kommt er zu dir gerannt. Wir werden von Gott zu Gott hingeführt. Wir gehen mit seinen Füßen zu ihm. Das Licht, das im Herzen aufsteigt, ist dasselbe Licht, das hinabsteigt. Sein Licht hat unser Licht geboren und in ihrer Essenz sind das Sein des Liebenden und des Geliebten dasselbe. Das Geheimnis der Vereinigung in Liebe liegt darin, dass er sich mit sich selbst im Herzen seines Liebenden vereint. Der Liebende, der sich der Sehnsucht überlässt, hat Teil an diesem Mysterium. Hier möchte ich Worte des Schriftstellers Khalil Gibran aus seinem Buch Der Prophet einflechten, die meinem Empfinden nach eine ganz tiefe Hingabe und Liebe zu Gott ausdrücken. Ich kann euch nicht lehren, wie man in Worten betet. Gott hört nicht auf eure Worte, außer wenn er selbst sie durch eure Lippen spricht. Und ich kann euch nicht das Gebet der Meere und der Wälder und der Berge lehren. Aber ihr, die ihr aus den Bergen und den Wäldern und den Meeren geboren seid, könnt ihr Gebet in eurem Herzen finden. Und wenn ihr nur in der Stille der Nacht hinhört, werdet ihr sie schweigend sagen hören. Unser Gott, der du bist, unser geflügeltes Ich, es ist dein Wille in uns, der wünscht. Es ist dein Drängen in uns, das unsere Nächte, die dein sind, in Tage verwandelt, die auch dein sind. Wir können dich um nichts bitten, denn du kennst unsere Bedürfnisse, ehe sie in uns geboren werden.
Khalil Gibran war ja ein Anhänger der christlichen Kirche der Maroniten, einem Bindeglied zwischen dem Christentum und den Sufis.
Ja.
Wie ist es mit den sogenannten Mystikern?
Die Mystiker, mit Mystikern werden jene Menschen bezeichnet, Mystiker, Heilige. Manchmal ist da die Grenze sehr schmal, manchmal sind die Mystiker, könnte man sie schon als Heilige bezeichnen, die schon sehr stark in ihrer Hingabe oder sehr weit in ihrer Hingabe gegangen sind und bereits Erfahrungen der Einswertung mit dem Göttlichen und der Glückseligkeit des Göttlichen machen. Wir sind in allen Glaubensrichtungen vertreten. Und über die gelebte Hingabe erfahren wir durch die Berichte von Heiligen und Mystikern. In den Schilderungen ihrer ekstatischen Erfahrungen und Visionen haben sie bereits die höchste Stufe der Hingabe erreicht, die Erfahrung des Einsseins mit dem Göttlichen. allerdings nicht ohne zuvor in ihrem Leben Phasen von Leid, Zweifel und Schmerz durchlaufen zu haben. Den Prozess der Loslösung von allem Irdischen. Wahrscheinlich ist das auch ein Bestandteil des Weges, um an innerer Stärke zu wachsen und unerschütterlich an Gott festzuhalten. Denn wir haben viele Berichte über die Jahrhunderte von Menschen, die sehr, sehr gelitten haben.
Das sind Ihre Prüfungen?
Ja, ja.
So wie uns Barbara auch täglich, allerdings nur klitzekleine Stolpersteinchen in den Weg wirft.
Ja, ich habe mal gelesen, dass Barbara sagt, es ist nicht so entscheidend, was geschieht oder was wir erleben, sondern wie wir damit umgehen. Der Begriff Mystiker bezieht sich nicht, wie vielleicht im Allgemeinen angenommen wird, auf das Christentum. Mystiker gab es zu allen Zeiten, in allen Traditionen oder auch in allen Religionen. Mit Mystikern werden Menschen bezeichnet, die in ihrer Hingabe oder ihrer Nähe zu Gott eine Stufe erreicht haben, auf der sie ekstatische Erfahrungen des Göttlichen machen, sei es Visionen oder Erfahrungen in anderer Form. Es gibt keine Regel dafür. Ich habe darüber gelesen, habe mich mal informiert. Also es lässt sich keine feste Regel aufstellen, denn jeder macht gemäß seinem Weg die eigenen Erfahrungen. Aber Mystiker sind Menschen, die eine sehr große Gottesnähe erreicht haben. Ich habe jetzt hier in meinen Notizen herausgegriffen, eben weil wir auch über Sai Babas Lehre sprechen und auch über den Hinduismus und einen bedeutenden indischen Mystiker und Heiligen, und zwar Ramakrishna Paramahansa, der 1836 bis 1886 lebte. Es wird überliefert, dass er weinend vor der Statue der von ihm so innig verehrten Göttin Kali saß. Also er verehrte die göttliche Mutter, den Mutteraspekt und vor allem die Göttin Kali. Und er flehte sie an, sich ihm zu zeigen. Er schlief nicht und aß nicht und wollte sich in der Verzweiflung das Leben nehmen. Da offenbarte sich Kali ihm. Er beschrieb diese Vision mit folgenden Worten, also sein Erlebnis war in Form einer Vision, aber auch sehr, sehr tiefgreifenden emotionalen Erfahrung. Ich hatte das Gefühl, als ob mein Herz ausgewrungen würde wie ein nasses Handtuch. Ruhelosigkeit überwältigte mich und die Furcht, sie in diesem Leben nicht mehr schauen zu dürfen. Ich konnte die Trennung nicht länger ertragen. Das Leben schien sinnlos geworden zu sein. Plötzlich fiel mein Blick auf das Schwert, das im Tempel der Mutter Kali hing. Als ich wie an ihrer aufsprang und es ergreifen wollte, enthüllte sich mir plötzlich die göttliche Mutter. Alle Gebäude, der Tempel und alles andere verschwand spurlos aus meiner Sicht. Und stattdessen sah ich einen grenzenlosen, unendlichen, strahlenden Ozean des Bewusstseins. Soweit das Auge zu blicken vermochte, kamen leuchtende Wogen mit einem schrecklichen Getöse von allen Seiten herangestürmt, um mich zu verschlingen. Ich rang nach Atem. Der Ansturm überwältigte mich und ich sank bewusstlos zu Boden. Ich wusste nichts von der äußeren Welt, aber in mir strömte eine ununterbrochene, reine Seligkeit. Und ich spürte die Gegenwart der göttlichen Mutter. Als er das Bewusstsein der äußeren Welt wiedererlangt hatte, hatte er das Wort Mutter auf den Lippen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch die bekannte Heilige und Mystikerin Mirabai. Sie lebte Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts in Indien. Mirabai war eine Rajputen-Prinzessin und spätere Königin von Chittor. Das ist in der Gegend von Delhi, Nordindien. Und sie lebte zu einer Zeit, da die Bhakti-Bewegung, also die Hingabebewegung, in Indien eine bedeutende Rolle spielte. Ihre Familie waren Verehrer von Lord Vishnu in der Gestalt von Lord Krishna. Als Kind erhielt Mirabai auf Bitten eine Krishna-Statue, die im Besitz eines Heiligen gewesen war, der ihr Elternhaus besucht hatte. Mirabais Mutter soll scherzhaft zu ihr gesagt haben, Krishna sei ihr Bräutigam. Und es gibt eine Fülle von Gedichten ihrer Hingabe, ihrer Liebe, ihrer ekstatischen Erfahrungen zu Krishna, Lord Krishna. Und Mira spricht in dem folgenden Gedicht vom dunkel heutigen Bewohner der Stadt Brasch. Krishnas bezaubernder Teint, so heißt es, soll einer dunkelblauen Wolke geglichen haben. Mirabai sagt, der dunkle Bewohner von Brasch ist meine einzige Zuflucht. O meine Gefährten, weltlicher Komfort ist eine Illusion. Kaum hat man ihn, so ist er auch schon wieder dahin. Ich habe den Unbesiegbaren zu meiner Zuflucht gewählt. Ihn, den die Schlange des Todes nicht verschlingen kann. Mein Geliebter wohnt in meinem Herzen. In der Tat habe ich jenen Ort der Seligkeit gesehen. Miras Herr ist Hari, der Unzerstörbare. O du mein Herr, ich habe Zuflucht zu dir genommen, ich, deine Sklavin.
Auch im Christentum sind ja diverse Mystiker bekannt.
Ja, Pater Pio zum Beispiel, er lebte von 1887 bis 1968, also in jüngster Zeit, ein italienischer katholischer Priester und Kapuziner. Oder auch Therese Neumann von Konnersreuth in Deutschland, sie lebte von 1898 bis 1962. Beide erlangten in ihrer Hingabe das Stadium der vollkommenen Identifikation mit dem Gegenstand ihrer Hingabe, nämlich mit Jesus Christus, wofür die Stigmata an Händen und Füßen sowie die Wunde in der Seite ein sichtbarer Beweis waren. Letztlich ist das Ziel der Hingabe die Verschmelzung, die Einswerdung mit dem Göttlichen. Das Ziel aller Pilger auf dem Weg, in welcher Form auch immer sie das Göttliche verehren mögen, ungeachtet ihrer Glaubenszugehörigkeit. Auf dem Weg der Hingabe wird unser Herz, das heißt der menschliche Geist, gereinigt und geläutert, sodass der Weg zur Einswerdung mit Gott frei werden kann. Bedeutung und Bedingung der inneren Reinheit sind universal. Sie sind Bestandteil von Gottes ewig gültigem Gesetz, der einen Wahrheit, welche das gesamte Universum durchdringt und trägt.
wir sitzen hier in deiner Wohnung in Puttaparthi und mein Blick ist die ganze Zeit gerichtet auf ein Foto, wo du vor Swami kniest. Ich würde gerne etwas über deine Hingabe zu Swami erfahren, wenn du darüber reden magst.
Ich spreche eigentlich sehr wenig darüber. Ich kann nur sagen, Swami ist alles für mich. Swami hat, als ich 1987 zu ihm kam, über die Jahre sehr viel Licht in mein Leben gebracht, was vorher nicht der Fall gewesen war. Swami hilft mir zu wachsen, mein Ego zu reduzieren. Er feilt daran, was auch nötig ist. Swamis Liebe ist grenzenlos, das ist die tragende Kraft. Und Swami ist mein Leben, ja, meine Zuflucht, das ist mein Alles. Und ich habe halt immer wieder nur die große Bitte, so in meinem ganzen Sein und Leben so zu, nicht zu sein, sondern zu werden auch, dass ich ihm Freude bringe. Und ja, ich verdanke ihm alles, was ich heute bin und dass ich noch bin, verdanke ich alles ihm. Just love, real love, pure love. God is love, just love, real love, pure
love. Die Hingabe an Gott, die Lehre von Swami, die dich und dein Leben am meisten geprägt hat?
Letztendlich, ich habe versucht, das für mich zu analysieren. Letztendlich fließt alles ineinander. Und in diesem Ineinanderfließen wächst unsere Hingabe und nähern wir uns dem Ziel der Hingabe, die letztlich irgendwann verschwindet, weil es nur die Einswertung mit Gott gibt. Wir benutzen Worte, weil wir uns sonst nicht ausdrücken können, aber letztlich verschwinden auch die Worte. Hingabe an Gott, ja, in dem Bewusstsein zu leben, dass er der Handelnde ist, dass er alles bewirkt, dass er in allem atmet, Achtung zu haben. Das sind alles Bestandteile der Hingabe. Aber die Hingabe wird irgendwann zu dem Ozean der grenzenlosen Liebe. Er gibt uns den Weg der Hingabe, weil wir etwas Konkretes brauchen, woran wir uns halten können.
Ist zuerst die Hingabe oder zuerst die Liebe da?
Die Liebe ist Grundvoraussetzung. Swami definiert ja drei Schritte. Zuerst ist da die Liebe zu Gott. Wenn die Liebe zu Gott wächst, erzeugt sie Sehnsucht im Herzen. Und je mehr die Sehnsucht wächst, kommen wir der Hingabe näher. Schließlich wird alles nur noch zur Hingabe, nur noch zu dem einen Gedanken Gott. Gott ist alles.
Jetzt nur noch die Frage, welche Situation zeigt dieses Foto? Aus welchem Jahr ist das?
Und, das ist vom 29. Oktober 2006. Swami fuhr mit dem Stuhl durch die Darshan-Reihen und rief ca. 20 oder 25 Ausländerinnen auf zum Interview. Und wir gingen nacheinander auf die Veranda und Mrs. Schaure war dort, um uns zu helfen. Und als Mrs. Schaure uns in den Interviewraum führen wollte, kam ein Zeichen, wir sollten bleiben. Und Swami saß dann vor uns. Swami ließ Kartons bringen und verteilte dann Saris. Und ja, ich durfte Padmasana nehmen und auf diesem Bild konnte ich Swami für all seine Gnade danken. Es war das Einzige, was ich gesagt habe. Und dann, als ich aufstand, durfte ich ihn noch bitten für meine Tochter, die eine Krebsoperation gerade hinter sich hatte. Und Swami hat dann einen Monat später in einer anderen Situation, als ich in einer Gruppe war, einen Brief für meine Tochter genommen und hat sehr liebevoll gesagt, how are you? Und seit da hat sich ihre Gesundheit, die auch in anderer Hinsicht sehr schlecht war, gebessert. Also ich kann nur sagen, Swami ist alles, ich liege flach auf der Erde vor ihm. Aber natürlich habe ich noch genügend Ego, das abgeschliffen werden muss. Ich muss noch viel lernen. Und mit seiner grenzenlosen Liebe und Geduld hilft er uns dazu.
Liebe Eva, ich bedanke mich sehr bei euch, also der Gruppe Tölzer Land und auch bei dir, auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer. Danke und Saram.
Eveline, ich bedanke mich sehr herzlich. Ich bin sehr dankbar für die wunderbare Gelegenheit, heute mit dir und eigentlich zu allen Geschwistern sprechen zu dürfen. Saram.
Damit geht unsere heutige Sendung von Radio Sai Global Harmony wieder zu Ende. Wir möchten Sie noch einmal auf unseren wöchentlichen Newsletter hinweisen, der Sie auf das Thema unserer nächsten Radiosendung hinweist. Sie können ihn bei uns bestellen unter info@radiosai.de. Und auch wenn Sie sonst Fragen oder Anregungen haben, wir freuen uns immer über Post von Ihnen. Damit tschüss für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Eveline Seliger.
just love.